Du bist ein internationales Unternehmen und möchtest in Deutschland dein Geschäft aufbauen, weil Deutschland nun mal die drittgrößte Marktwirtschaft der Welt ist und weil andere Alternativen da draußen aktuell nicht mehr wirklich vertrauenswürdig sind. Aber dann stellst du fest, dass du mit deiner ausländischen Rechtsform im deutschen Einkauf ein echtes Vertrauensproblem hast. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Mentor, Investor und Gründer der Project Service Academy. Und das ist der Podcast für Freiberufler und Solopreneure. On Air seit 2014 dokumentiere ich hier meine eigene Reise als freiberuflicher Unternehmer und teile mein Wissen und meine Erfahrung mit euch. So darf ich heute einen besonderen Unternehmer hier im Podcast begrüßen. Er ist von Hause aus Steuerberater, hat vor mehreren Jahren eine Kanzlei übernommen, die er mittlerweile auf ein ganz anderes Level hebt. Und er ist spezialisiert auf das Thema mit internationalen Mandanten. Und ich freue mich sehr, hier im Podcast zu haben, Philipp Penkatzky. Hallo Philipp.
Hallo Mike. Schön, dass es geklappt hat und dass wir jetzt auch mal in Ruhe über interessante Themen sprechen können.
Genau. Ich würde mal gerne so ein bisschen einsteigen und mehr so über dich und deine unternehmerische Reise erfahren. Wie kam es, dass du dich als Steuerberater freiberuflich selbstständig gemacht hast?
Mein Interesse an selbstständiger Arbeit fing, glaube ich, schon in sehr jungen Jahren an, weil ich ganz früher mal Tennistraining gegeben habe. Als ambitionierter Tennisspieler muss man sich dann die Frage stellen, gebe ich irgendwann Training oder nicht? Und das hat mich so in meinen Jugendjahren dann begleitet und durchs Studium irgendwie begleitet. Und von daher war ich dann immer schon so ein bisschen selbstständig unterwegs. Und ich sag mal, wie es in dem Steuerbereich anfing, das müsste so 2017 ungefähr gewesen sein, als ich so die ersten Berührungspunkte hatte, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt mein Steuerberaterexamen, jetzt lag ein paar Jahre zurück, hatte dann so eine nebenberufliche Kanzlei aufgebaut sozusagen, wo ich nebenberuflich, während ich bei EY quasi in Vollzeit gearbeitet habe, dann so kleinere Fälle irgendwie betreut habe und da schon mal so die ersten Erfahrungen gesammelt habe. Und dann war für mich so 2017, 2018, musste ich mir einfach die Frage stellen, okay, möchte ich eine Konzernkarriere eingehen und irgendwie versuchen, Partner zu werden? Ob das klappt oder nicht, weiß man eh nie bei einer Big Four, aber man kann es zumindest versuchen. Und habe dann für mich in dem Zuge die Entscheidung getroffen, dass ich eben die Konzernkarriere nicht möchte, weil ich die Chance haben möchte, etwas signifikant zu verändern in meiner Arbeit und in dem Unternehmen, in dem ich arbeite. Und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, 2018, ich gehe nochmal in den größeren Mittelstand, bin dann nach einem Jahr dann Partner in der Kanzlei geworden. Also das war eine Kanzlei mit 150 Leuten ungefähr. Und dann war ich 3 Jahre dort Partner. Und wie das mit vielen Entscheidungsträgern in so einer Runde ist. Wir waren 15 Entscheidungsträger insgesamt in den Jahren, wo ich da Partner war. Und da ist es schwierig, vielleicht einen Konsens in vielen Dingen irgendwie zu finden. Und von daher habe ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ich möchte es jetzt einmal alleine machen und habe dann, wie du es gerade einleitend gesagt hast, Anfang 2023 eine Kanzlei erworben in Essen und ja, versuche seitdem einige Dinge nachhaltig zu verändern, Dinge voranzubringen und freue mich darüber, dass ich der alleinige Entscheidungsträger sozusagen bin. Also das ist wahrscheinlich so das, was mir am besten daran gefällt.
Ja, jetzt hast du ja eine ganze Menge angestoßen in dieser Kanzlei, die du übernommen hast. Und diejenigen, die vielleicht schon länger auch über LinkedIn kennen, haben ja das ein oder andere mitbekommen. Und ich sag mal, ein so ein großes Thema, was bei dir schon lange so ein Herzensthema ist, ist ja das Thema Value Pricing. Also weg von diesem klassischen Zeitmodell in der Abrechnung hin zu einem Modell, wo der Wert basierend auf dem Nutzen, der gestiftet wird, im Grunde im Vordergrund steht. Was im Grunde im Kern heißt, der Nutzen des Kunden steht im Vordergrund und darauf basiert ja alles andere. Jetzt kommen dazu. Du kamst dann auf mich zu und sagtest, hör mal hier, das mit dem Thema Dienstleistung zum Produkt machen, Product as Service, auch spannendes Thema. Da ist das Value Pricing ja auch irgendwie automatisch mit drin. Wie kam es erstmal überhaupt dazu, dass du aus diesem klassischen Zeit-gegen-Geld-Modell raus wolltest mit der Kanzlei?
Ich habe irgendwann ein Buch gelesen von einem Wirtschaftsprüfer aus den USA und ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Das muss ich irgendwo mal aufgeschnappt haben. Und das Implementing Value Pricing von Ron Baker. Und das ist, würde ich sagen, naja, ich darf das als Steuerberater, wo man das Steuerberaterexamen irgendwie hinter sich bringen muss, nicht sagen, dass diese roten Gesetzestexte, die man dann in der Vorbereitung braucht, die waren auch wichtige Bücher, aber sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft, das Examen zu bestehen. Aber das Buch von Ron Baker war tatsächlich, würde ich sagen, das wichtigste Buch, was ich bisher gelesen habe, weil das meinen Horizont, wo es um Preisgestaltung geht, nachhaltig verändert hat. Also ich habe das gelesen und dann war für mich klar, ich will nicht mehr auf Stundenbasis arbeiten. Und das war halt zu der Zeit, wo ich eben Partner bei der größeren Gesellschaft war. Und da ist es halt schwierig. Also man kann das in seinem Mikrokosmos dann in so einer Partnerschaft, kann man das irgendwie mal ausprobieren und kann irgendwie erste Versuche starten. Aber so eine große Kanzlei nachhaltig dazu zu bewegen, komplett andere Wege zu gehen, obwohl die letzten 60 Jahre irgendwie auch gut funktioniert haben, ist dann schwierig. So, und dann war für mich klar, das ist der Weg, den ich gehen möchte, einfach weil das immer eine Win-Win-Situation für die Beteiligten bringt. Wenn man den Nutzen identifiziert, wenn man da irgendwie es schafft, eine Zahl dran zu packen an den Nutzen, den man stiften kann, und wenn man dann sagt, okay, von diesem Nutzen, den du mehr bekommst als Mandant, davon ist ein Teil das, was du bekommst, und ein Teil ist das, was wir bekommen als Vergütung. Und wir sind nun mal Wissensdienstleister, und also seit ich dieses Buch gelesen habe, ist mir das irgendwie so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, als Wissensdienstleister ja am Ende des Tages auf Stundenbasis zu arbeiten, weil man sich ja selber ja als erste Person damit bestraft, dass man das tut.
Ja, das war bei mir damals 2012, 2013 auch so dieser große Punkt, wo ich ja das Ingenieurbüro noch klassisch auf dem Stundenmodell laufen hatte. Mein Problem war halt einfach, in meiner Expertise, in meiner Profession bin ich so gut, dass ich einfach mal doppelt so schnell bin wie der durchschnittliche Kollege, Kollegin. Was aber auf Stundenmodell ja im Grunde schießt du dir ins Knie. Ja, das heißt, ich bin doppelt so schnell, kann nur halb so viele Stunden abrechnen, oder ich vertrüdel diese Stunden, oder man schreibt die auf, obwohl man sie nicht geleistet hat. Also dieses Modell war mir so tief zuwider damals, dass ich auch auf die Reise gegangen bin. Ich habe ein anderes Buch gelesen, Wertbasierter Preis, von einem Deutschen. Den Namen habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber danach habe ich das von Ron Baker auch gelesen. Der hat auch einen super Podcast zu dem Thema. Und da ist es bei mir ähnlich gewesen, wo ich gesagt habe, eigentlich ist es doch eher dieses, wir mit unserer Expertise, du als Steuerberater, ich mit meinem Ingenieurbüro, wir sind ja ein absoluter Meister unseres Fachs zu dem Thema, lösen ein Problem, stiften einen Nutzen, und dieser Nutzen hat einen Wert, und dieser Nutzen hat einen Wertbeitrag, und Teil des Wertbeitrags ist unsere Expertise, Teil des Wertbeitrags ist auch der Kunde, der natürlich mit am gleichen Strang ziehen muss, klar. Jetzt machst du das ja sehr konsequent und auch sehr publik, ne? Und ich weiß, auch in den Gesprächen, auch bevor wir den Workshop hatten und so weiter, bist du auch immer wieder auch mit dem Thema auf mich zugekommen, dass du sagst, so gefühlt bist du so ein bisschen in dieser ganzen Steuerberater-Szene auch so unique mit dem Thema, so ein bisschen der eine, der da irgendwie anders unterwegs ist. Wie ist denn so deine Einschätzung? Also ist das ein Thema, was eigentlich auch für Steuerberatungskanzleien absolut Sinn macht?
Ja, absolut. Warum sollte das keinen Sinn machen? Also wir erbringen eine Wissensdienstleistung. Ich würde sagen, Value Pricing wird für die allermeisten Wissensdienstleister Sinn ergeben. Und da sind wir jetzt als Steuerberater jetzt nicht irgendwie besonders, nur weil wir jetzt, ich sag mal, eine gesetzliche Vergütungsverordnung haben, wo eigentlich ein Rahmen gesteckt ist, den man nutzen kann, wobei man sagen muss, diese Steuerberatervergütungsverordnung, die ist ja auch so ein bisschen wertorientiert, weil es gibt da ja eben auch Gegenstandswerte, die sich auch am Wert des Interesses irgendwie bemessen. Und von daher ist das oder sollte das Thema Value Pricing Steuerberatern eigentlich gar nicht fremd sein. Es ist, glaube ich, schwierig für den typischen Steuerberater, der im Normalfall sind sehr, sehr viele Steuerberater sehr analytische Menschen, zahlenorientierte Menschen. Und wenn es jetzt um Value Pricing geht, da spielt ja immer für mich zumindest immer auch ein bisschen Bauchgefühl mit. Wo ich einfach, ne, weil man trifft Annahmen, was der Nutzen ist, man ermittelt irgendwie den Nutzen. Manchmal kann man den ein bisschen besser herleiten oder rechnerisch herleiten als in anderen Fällen. Und deswegen ist das, glaube ich, weil es eben nicht so reproduzierbar ist über eine Excel-Tabelle, ist es, glaube ich, schwierig, zu adaptieren für viele meiner Berufskollegen. Und ja, ich bin wahrscheinlich einer der lauteren, jetzt bildlich gesprochen, Personen, die das kommunizieren, dass wir Value Pricing nutzen und dass das Teil unserer Unternehmensstrategie ist. Aber mittlerweile habe ich schon Feedback von einigen Kollegen auch bekommen, die jetzt auch insbesondere jüngere Berufskollegen, die jetzt sich mit einer Kanzlei selbstständig machen und mit denen ich dann irgendwie mal im Austausch war, also insbesondere über LinkedIn oder mal auf einer Messe oder so, die dann gesagt haben, okay, wir starten jetzt unsere Kanzlei direkt mit diesem Preismodell und dann sehen wir mal, wohin die Reise geht.
Ja.
Und das ist deutlich einfacher, als wenn du eine bestehende Kanzlei, die jetzt über Jahrzehnte quasi auf Stunden abgerechnet hat oder nach der Vergütungsverordnung, jetzt auf einmal, wenn du da einfach jetzt ein anderes Pricing-Konzept überstülpst, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
Ja, ja. Und ich kann als Mandant auch sagen, ich finde, dieses Modell hat viel mehr Charme in der Zusammenarbeit mit euch als Steuerberater, weil ich weiß, das ist der Preis, das ist das Ergebnis, was du mir versprichst. Und damit ist im Grunde all diese ganze Unsicherheit raus, die wir ja nicht nur in der Steuerberatung, sondern in Ingenieurleistungen und ähnlichen anderen freiberuflichen Professionen ja ähnlich, wo du als Kunde sonst immer so das Gefühl hast, naja, wie viele Stunden wird der denn hinter da drauf schreiben? Dann lege ich mir mal vielleicht doch nochmal ein paar Tausender an die Seite. Kann ja sein, dass er noch ein paar Stunden nachbuchen muss, weil es mehr Arbeit war. Und diese Unsicherheit, dieser Faktor so, jetzt buche ich mir da einen Profi, der macht da sein Handwerk und dann kommt er hinter mit einer Stundensumme ums Eck, wo ich einfach nur noch hinten rückwärts umfalle wie so eine Schildkröte ruder, weil ich denke, so im Leben hätte ich für die Lösung vielleicht auch gar nicht gewollt so viel Geld ausgegeben. Da ist das Value Pricing für mich auch viel angenehmer, weil ich kann viel klarer eine Entscheidung treffen. Das ist die Investition, das ist das Ergebnis und dann passt, das habe ich die Lösung für mein Problem. Das ist auch so diese andere Sicht, die ich immer auch dieses Thema habe.
Und im Normalfall hast du es ja als Kunde, hast du ja immer die Situation, dass der Nutzen höher ist als der Preis, den du bezahlst. Und das heißt, ja, du kannst nicht schlechter gestellt werden, als du vorher warst, ja, sondern es wird höchstens besser. Und das ist eben bei einem Open-End-Vergütungsmodell wie stundenbasiert, wo du auch erst hinterher weißt, was auf dich zukommt, dann schon schwierig und teilweise auch unangenehm. Und da, das kenne ich halt auch aus meiner Zeit, das habe ich teilweise auch selber so gemacht, weil das irgendwie die gängige Praxis war, dass man irgendwie so laufende Beratungsthemen, die dann zwischendurch mal angefallen sind, jetzt bei Mandaten, wo man quasi eine ganzheitliche Betreuung macht, dann hat man zwischendurch mal irgendwie so Beratungsthemen, die dann aufkommen und dann hat man die, weiß ich nicht, einmal im Quartal abgerechnet, manche haben die dann erst nach einem halben Jahr abgerechnet, manche haben die nur einmal im Jahr abgerechnet und wenn du dann irgendwie mit 7 Monaten Verzug eine Rechnung über 17.000 Euro bekommst, womit du nicht gerechnet hast, dass da irgendwie der Zufriedenheitsfaktor nicht ganz so ausgeprägt ist, sollte dann auch jedem klar sein.
Genau. Und das bringt mich zu dem nächsten konsequenten Schritt, der du dann gegangen bist. Weil wenn du gedanklich sagst, ey, ich mache den Preis am Nutzen fest, den ich stifte und an dem Ergebnis, was ich liefere, dann ist der nächste Schritt ja auch irgendwie konsequent zu sagen, dann mache ich aus meiner Leistung ein Produkt, ein Product as Service, wo ich wie ein Sternekochrezept auch ein ganz klares Ergebnis versprechen kann. Jetzt haben wir ja ein Product as Service in dem Workshop erarbeitet. Was steckt so für dich hinter diesem Modell des Product as Service und was ist konkret das, was du jetzt heute da anbietest?
Ich fand das tatsächlich, seit ich auf dich aufmerksam geworden bin, fand ich das Konzept sehr interessant, weil das Thema Value Pricing noch ein bisschen auf die Spitze treibt, will ich es vielleicht sagen. Also durch diese Struktur, die der Productized Service bietet, führt das einfach dazu, dass wir es schaffen, eine wirklich reproduzierbare Dienstleistung hinzubekommen. Und das ist, wenn ich mir jetzt so vorstelle, Mandant A, ja, vom Grundsatz her bieten wir die gleichen Leistungen an. Ne, wenn wir jetzt über, weiß was ich, Buchhaltung, Jahresabschlusserstellung, Gehaltsabrechnung, was auch immer, Steuererklärung, wenn wir das tun, dann ist bei Mandant A ist es grundsätzlich irgendwie ähnlich wie bei Mandant B, aber in den Details ist es dann doch komplett unterschiedlich. Wenn ich einen E-Commerce-Mandanten hätte, da sind völlig andere Sachen relevant wie bei einem produzierenden Unternehmen oder bei einem Dienstleister. So, und deswegen war eigentlich mein Gedanke immer, wie schaffe ich es, unsere Kerndienstleistungen so zu strukturieren, dass wir am Ende des Tages diese Reproduzierbarkeit über alle Mandanten hinbekommen. So, das war mir ein bisschen zu ambitioniert, dieses Ziel irgendwie hinzubekommen. Und deswegen dachte ich mir, wir starten jetzt erstmal mit einem kleinen Teilbereich. Und da wir trotz unserer, ich sag mal, überschaubaren Teamgröße einige ja ambitionierte internationale Mandate irgendwie betreuen, habe ich einfach die Vorstellung gehabt, okay, das könnte, oder vielmehr haben wir es auch zusammen rausgearbeitet quasi in dem Workshop, dass das ein Thema sein kann, wo wir wirklich Nutzen bei internationalen Unternehmern stiften können. Und der Productized Service, den wir jetzt zusammen entwickelt haben, da geht es einfach darum, wenn ich als ausländischer Unternehmer überlege, ich möchte expandieren. Ich sitze irgendwo in einem ausländischen Land, ich weiß nicht, kann Holland sein. Also wir haben zum Beispiel, wir hatten einen Mandanten, der kommt aus Australien, der wollte nach Deutschland expandieren. So. Und die Person stellt sich dann die Frage, okay, ich habe noch nie Berührungspunkte mit Deutschland gehabt. Ich habe keinerlei Ahnung, wie da der Ablauf ist. Ich habe keinerlei Ahnung, welche Rechtsform in Deutschland die ideale Rechtsform für mein Unternehmen ist und für meine Pläne, die ich habe, dass wir diese Mandanten an die Hand nehmen und letztlich einen Prozess, den wir jetzt schon mehrfach erfolgreich durchgeführt haben, so weit strukturiert haben, dass wir, egal aus welchem Land dieser Mandant kommt, einfach jeden Mandanten oder Unternehmer, also unsere Zielkundschaft ist da natürlich, dass es wirklich Unternehmer sind, die Dienstleistungen beispielsweise erbringen. Also das war einer der Kernziele oder Zielgruppen, die wir ansprechen möchten. Die können nach Deutschland kommen. Wir nehmen denen alles ab von der Beratung, welche Rechtsform die geeignete ist, bis hin dazu, dass wir sicherstellen, dass die GmbH gegründet ist mit dem Notar unseres Vertrauens, wo wir eingespielte Prozesse haben, dass wir den Kontakt zu einer Bank herstellen, dass wir alles vorbereiten, dass der Mandant im Prinzip 2, 3 Unterschriften leisten muss und komplett remote eine Gesellschaft in Deutschland gründen kann. Weil das kennt man aus anderen Ländern, dass man mit 5 Klicks quasi eine Gesellschaft gründen kann und ja dann sofort startklar ist. Aus Deutschland kennt man eher, dass der Wahnsinn mit der Bürokratie, den es hier gibt, dass das halt sich über viele, viele Wochen und Monate irgendwie hinziehen kann. Und dadurch, dass wir halt mittlerweile sehr eingespielte Prozesse auch mit Banken, mit dem Notar haben, war das einfach ein logischer Schritt, dass wir hier einen Productized Service anbieten. Weil ich glaube, es machen nicht so viele genau oder bespielen nicht dieses Thema, was wir einfach adressieren wollen.
Ja. Und was damit reinspielt, das fand ich so spannend, als wir dann im Workshop das aufgebaut haben. Dadurch, dass du ja schon den Background hattest über die Big Four, über damals auch schon den Kontakt ins Internationale, war dir das Thema bewusst und das Problem, was die haben. Ich kann mich gut daran erinnern, ich habe vor ein paar Wochen in einem Vortrag gehalten vor internationalen Unternehmern. Und da kam halt auch das Thema auf. Ich meine, wir müssen uns auch immer bewusst machen, Deutschland ist die drittstärkste Wirtschaftsmacht da draußen. Das heißt, schon hochattraktiv hier zu expandieren nach Deutschland. Und dann kamen diese Unternehmer immer mit der Frage auf, was muss ich denn als erstes machen? Ja, eine Marktrecherche. Nee, ich fahre doch erstmal am besten auf eine Messe nach Deutschland und dann gucken wir, bauen wir da mal erste Kontakte auf. Und dann sage ich zu denen, ja, das ist nicht falsch. Der Punkt ist nur, wenn du dann später aber ein Angebot abgeben willst an den Einkauf von einem Mittelständler oder einem großen Konzern und da drauf steht dann Xingchangchung Limited, ja, ohne weitere Wertung, sagt der Einkäufer, kenne ich nicht, was ist das für eine Rechtsform, vertraue ich nicht. Und dann ist das, was du ihnen gibst mit deinem Product or Service in einem ganz klar definierten Ergebnis, eigentlich eine voll funktionsfähige Einheit hier in Deutschland, die ein hohes Vertrauen genießt, die dem Einkauf bekannt ist, sodass der sofort mit den Geschäften anfangen kann, ohne dass er hier hinreisen muss. Das war ja auch noch so ein Aspekt. Ein Australier, der für eine Unterschrift beim Notar hier hinfliegt, ja, da ist die Reise teurer als die halbe Stunde beim Notar.
Der ist tatsächlich hingeflogen und dann haben wir alles so vorbereitet. Das war dann quasi Productized Service Light. Wir haben dann quasi die Schritte gemacht, die wir jetzt in dem Productized Service auch tun, dass wir alles an einem Tag hintereinander getaktet, Notar, Bank, und unsere steuerlichen Themen irgendwie bearbeitet haben. Und dann ist er am selben Tag quasi abends, also ist eine Nacht geblieben. Dann am anderen Tag ist er dann nach England geflogen und dann war er da einen Tag und dann ist er nach Hause geflogen. Und das halt für, ja, so eine Gründung eben, ne?
Und das können Sie jetzt sparen mit deinem Service. Das ist das Schöne daran. Du kümmerst dich wirklich, das ist so ein Full-Service. Du kümmerst dich um die Rechtsform, um die steuerliche Anmeldung, um das Bankthema, das dein Bankkonto ist. Du kümmerst dich drum, dass alles da ist und sie mit der Instanz sofort los können und ihr Geschäft anschieben können, weil das ist ja ihre eigentliche Intention. Sie wollen ja hier in Deutschland expandieren und nicht erstmal sich singulär mit dem einen und dann dem nächsten und dann der Bank und dann muss dann die Anmeldung und dann muss das Handelseintragung, Handelsregister und so weiter. Das können sie alles komplett abkürzen über dich und deinen Service. Jetzt warst du ja bei mir im Workshop, wo wir in den 2 Tagen dein Product as Service gebaut haben. Was waren für dich so Aha-Momente, als wir daran gearbeitet, gewerkelt haben in den 2 Tagen?
Der größte Aha-Moment war, dass ich schon mal von mir gedacht habe, dass ich halbwegs strukturiert arbeite. Und dann habe ich dich kennengelernt und dann habe ich gedacht, ich bin der unstrukturierteste Mensch, den ich kenne. Ja, also muss ich so sagen, weil das war unfassbar zu sehen, wie wir halt mit einem Zettel angefangen haben, der dann irgendwo rechts klebte und am Ende des Tages hatten wir halt unseren Prozess modelliert und das war einfach nur verblüffend zu sehen, dass das geht. Also, dass das in einem Tag quasi funktioniert hat und klar, wir haben noch ein bisschen nachgeschärft an dem 2. Tag, aber wir haben es im Prinzip ja an einem Tag in, weiß ich nicht, 7 Stunden oder wie lange das gedauert hat, haben wir das hinbekommen und das hätte ich niemals alleine hingekriegt. Also da hätte ich, also nicht auf diesem Level, in dieser Präzision der Ausarbeitung. Das war einfach tatsächlich, ja, auf Neudeutsch würde man irgendwie sagen, mindblowing, dass das möglich ist. Also das, klar, das haben andere auch mit ihrem Product-Service entwickelt. Deswegen war ich irgendwie der guten Hoffnung, dass das alles so funktionieren würde. Aber dieses Thema ist halt relativ komplex mit vielen Stakeholdern, die da involviert sind bei uns. Und von daher war einfach diese Art und Weise, wie das hergeleitet wurde, das war einfach tatsächlich das, was mich am meisten überrascht hat.
Also was ich cool fand hinten, wir haben ja im ersten Tag dieses Sternekochrezept gemacht, was du sagtest mit dem Zettel, ne, und dann Magie und Feenstaub drüber. Das finde ich immer auch spannend, gerade ich habe ja viele Workshops, verschiedene freiberufliche Professionen, aber so gerade in der steuerlichen Beratungsdienstleistung zu gucken, wo kann man pfiffig mit Magie und Feenstaub Wow-Effekt erzeugen, ja, wo man eigentlich denkt, das ist so ein, also Ingenieurleistungen sind ja schon manchmal trockene Themen, ja, was dann auch an Ideen kam, auch von dir so, das könnten wir doch auch so machen. Und dann basierend, und das war ja unser großer, weil wir es ja vorher auch schon besprochen hatten, am 2. Tag dieses, wie kriegen wir jetzt dieses wertbasierte Preisschild dran, was wird das Preisschild sein? Du hast dich schon lange vorher viel mit Value Pricing beschäftigt. Es ist Teil des 2. Tages. Das fand ich spannend, wirklich dieses, wie wir dann einen Knopf dran gekriegt haben. Was ist der Wert und der Nutzen, den diese internationalen Mandanten haben, wenn sie hier in Deutschland expandieren wollen und dann mit deinem Product as Service da innerhalb kürzester Zeit die komplette Instanz lauffähig hingestellt zu bekommen, ohne dass sie hier hinreisen müssen. Das war für mich so ein Wow, okay, das ist krass, das ist auch klar, wie wertvoll das ist, wenn ich expandieren will nach Deutschland. Und das gibt da draußen eine Menge. Ich habe mittlerweile einige gesprochen, die da Interesse dran haben. Gerade in den heutigen Zeiten, wo unter Umständen die USA als bisheriger Handelspartner mehr oder weniger flach fallen, dass das ein hoher Nutzen ist. Und damit natürlich auch du ein ganz sauberes Value Pricing argumentieren kannst.
Ja, und ich glaube, dass da tatsächlich von Vorteil war, dass ich mich vorher mit dem Thema schon mal beschäftigt habe, weil wir gefühlt sehr, sehr schnell auf einen Preis irgendwie ermittelt haben und das irgendwie sehr logisch war von der Herangehensweise. Also, ne, wir hatten ja über verschiedene, ich sag mal, Kriterien gesprochen, ob man jetzt einen Mehrwert stiftet oder ob man Risiko abnimmt oder ja, solche Themen. Und da sind wir relativ schnell quasi zu einem Ergebnis gekommen und von daher hat mir das gezeigt, dass die ganze Vorarbeit, die ich jetzt irgendwie unbewusst dann gemacht habe, dass die auf jeden Fall hilfreich ist. Und was ich aber tatsächlich auch wichtig mitgenommen habe aus dem Workshop war, wie ich das kommuniziert bekomme. Also das ist halt so ein Thema, da arbeite ich ständig dran und verändere das auch immer wieder, wie ich, also insbesondere, wenn man sich überlegt, das ist jetzt ein losgelöstes Thema, der Nutzen ist direkt sichtbar. Wenn ich jetzt über laufende Steuerberatungsleistungen spreche, da jemandem den Nutzen von einer gesetzlich erforderlichen Thematik zu vermitteln, ist deutlich schwieriger. Aber selbst da werde ich vielleicht in Zukunft einen Tacken anders rangehen. Und von daher war das, also dieses Gespräch mit dir über die Kommunikation des Nutzens, also die war auf jeden Fall super hilfreich, weil man das eigentlich ja mehr oder weniger auf viele Themen ja ausrollen kann.
Und ich finde, da habt ihr gerade ihr steuerberatenden freiberuflichen Zünfte einen riesengroßen Vorteil oder Chance bei euch. Du bist jetzt, glaube ich, der 7. oder 8. Steuerberater über die Jahre, die bei mir im Workshop waren. Und ich habe auch andere freiberufliche Professionen, ne, Kaufleute, Ökonomen, Ingenieure, Informatiker, alles, was so sich in dem Freiberuflichen halt so tummelt. Selbst als Ingenieur mit meinem Büro habe ich es ja auch gemacht, diesen Schritt. Bei euch gibt es aber einen Punkt, und den fand ich bei allen von euch Steuerberatern spannend. Neben der klassischen steuerberaterischen Ausbildung, die ihr habt, habt jeder von euch irgendwo einen Schwerpunkt, eine Leidenschaft. Weißt du, bei dir ist es dieses Thema internationale Mandanten und dann verbunden mit deiner Expertise, wie kann ich denen helfen, hier in Deutschland zu expandieren, den ersten Schritt zu machen. Jacqueline mit dem Thema Lohnkostenoptimierung für die Handwerksbetriebe. Also so, das sind dann Zusatzschwerpunkte, die ihr als Steuerberater häuft ab. Meistens sind es, so wie ich es bisher verstanden habe, immer auch dann weiter Qualifizierung, zusätzliche Weiterbildung, die ihr euch dann genossen habt, mit einem Schwerpunkt, wo ihr sagt, okay, das ist dann der Punkt, genau da an der Stelle kann man sehr schön auch die ersten Ideen finden, weil ich bin bei dir. Eine klassische Buchhaltung eines durchschnittlichen, ich sag mal 40 Mitarbeiter Betriebes, da kann man viel hebeln im Sinne von Effektivität, aber der eigentliche große Nutzen und Hebel liegt dann oftmals in eurer Spezialisierung und eurer Profession, in der ihr unterwegs seid.
Ja, wobei ich sagen würde, auch da kann man Nutzen kommunizieren, wenn es um, ich sag mal, die vermeintlich trockenen Alltagsthemen irgendwie geht, weil am Ende des Tages muss man sich ja nur vorstellen, aus Mandantensicht, was müsste der Mandant aufwenden, um diese Dienstleistung adäquat selber erbringen zu können.
Ja.
Und das wäre für mich zum Beispiel jetzt in dem Fall einfach eine Richtgröße, wo ich einfach rangehen würde. Und um Urlauber, Krankheiten, Rechtssicherheit, das Haftungsrisiko, um das halt abzubilden, da kriegt man sicherlich auch irgendwie eine Zahl dran gebaut.
Ja, also ich hatte auch einige, die schon in diese Richtung unterwegs sind. Also wie du schon sagtest, wir waren bei dir am zweiten Tag, als wir das wertbasierte Preisschild dran gehangen haben, sehr flott. Das ist nicht ganz selten, das kommt schon immer mal wieder häufiger vor, weil wir uns ja von Anfang an mit dem Nutzen beschäftigen, aber es ist durchaus auch schon so gewesen im Workshop, dass ich so 2-3 Anläufe mit euch mache, bis wir einen Knopf dran haben, der unten auch ein Preisschild ergibt, was A, auf der einen Seite für den Kunden ja überhaupt nachvollziehbar ist, auf der anderen Seite auch in einer adäquaten Größe da rauskommt, wo du sagst, da habe ich auch Spaß, das Geschäft zu mitbetreiben. Ne? Also wir können ja den schönsten Value Pricing Argumentationspreisschild Herleitungstamtam machen, ja, und dann kommt unten 3,50 Mark raus, da willst du ja auch nicht ein Geschäft drauf aufbauen. Ne? Das ist ja dann auch durchaus noch so ein Aspekt, der mit reinkommt.
Ja, ganz genau. Aber ich sag mal nochmal, um das noch einmal zusammenzufassen, bei so einem Spezialthema ist es, glaube ich, einfacher als bei Dingen, die man tun muss. Ja. Weil das ist ja was man tun möchte. Und halt eine Expansion, die stößt man ja aktiv an, die wird man ja jetzt nicht aus Versehen machen im Normalfall.
Und das stimmt.
Von daher, ja, es ist einfach einfacher in diesem Zusammenhang.
Hast du so ein paar Tipps für Freiberufler, die darüber nachdenken, ein Product as Service zu machen?
In welchem Zusammenhang?
Generell, die einfach darüber nachdenken, über ein Product as Service. Die noch nicht an dem Punkt sind, dass sie jetzt schon direkt einen Workshop buchen oder sowas, sondern so, die einfach drüber nachdenken.
Ich glaube, wenn ich mich nicht vorher mit dem Thema Value Pricing beschäftigt hätte, wäre ich, glaube ich, auch nicht so schnell, ich sag mal, aktiv auf dich zugegangen, hätte gesagt, lass uns da mal was machen. Und deswegen ist, glaube ich, für jemanden, der jetzt Freiberufler ist und der vielleicht noch in dieser klassischen Vergütungsstruktur eines Freiberuflers mit Stundensätzen, Tagessätzen, was auch immer irgendwie unterwegs ist, wäre, glaube ich, mein Einstieg, mich grundlegend mit dem Thema Value Pricing einmal zu beschäftigen. Weil wenn man davon überzeugt ist, dass das ein sehr hilfreiches Mittel für die Steuerung des eigenen Unternehmens wird, dann ist es einfacher, diesen Workshop mit der Strukturierung am ersten Tag, also dass man den Prozess aufgesetzt bekommt und die Entwicklung des wertbasierten Preises am zweiten Tag einfach durchzuziehen. Und das sage ich auch, also dieses Thema Einlesen mal in dieses Thema Value Pricing, das ist auch tatsächlich der Tipp, den ich immer an Steuerberater und Steuerberaterinnen gebe, die mich dann fragen, wenn ich dann, weil ich oftmals bin ich dann so gefühlt der in Anführungszeichen Geisterfahrer, wenn ich dann irgendwo in Gesprächen dann bin, weil ich dann irgendwie gefühlt immer der Einzige bin, der diesen Weg geht. Aber das ist okay für mich, damit kann ich leben. Mhm. Und wenn ich dann gefragt werde, okay, was kann man dann machen, um da irgendwie mal mit anzufangen, dann wäre wahrscheinlich immer oder ist immer meine Aussage, einmal ein Buch darüber lesen oder einen Artikel lesen und dann vielleicht nochmal ein Buch lesen, damit man, ich sag mal, die Theorie so ein bisschen kennenlernt und es dann einfach mal auszuprobieren. So, und bei einem Productized Service stelle ich mir das relativ schwierig vor, das einfach mal auszuprobieren, weil ich nicht glaube, dass man die Strukturierung so gut hinkriegt, wenn man sich da alleine einmal dran versucht. Also nochmal, habe ich ja gerade schon einmal angerissen und damit das ganz klar ist, das ist jetzt unbezahlte Werbung für dich. Also ich war da echt ultra zufrieden mit, wie das funktioniert hat. Ohne, also wenn ich das alleine hier gemacht hätte, hätte ich das auf keinen Fall hinbekommen. Und das war für mich halt die Erkenntnis, dass ich dann sagen würde, das war hilfreich, dass wir das direkt von Anfang an zusammen gemacht haben und dass ich auch nicht mir erstmal, ich sag mal so, mich dann selber mal ein bisschen probiert habe, sondern dass ich direkt gesagt habe, okay, ich habe jetzt hier ein Thema, das können wir in Productized Service gießen. Wir machen das jetzt und jetzt ziehen wir das einmal durch und dann wird man ja hinten raus, ist es in meiner Verantwortung, ob es funktioniert oder nicht funktioniert.
Klar.
Weil wenn ich es professionell angehe, das Thema, ne, das und das machen wir jetzt, dann gehe ich davon aus, dass der Bedarf einfach vorhanden ist und dann wird das so erfolgreich, wie ich mir das vorstelle.
Da bin ich von überzeugt. Allein die Resonanz, die ich da aus diesem internationalen Unternehmertreffen hatte, das war schon sehr auffällig. Das ist, du stichst da kommst da auf den Punkt, was ein Riesenbedarf ist, ein Riesenschmerz und du hast die Lösung für sie. Philipp, wo können wir dich finden?
Ja, tatsächlich. Am besten bin ich über mein LinkedIn-Profil erreichbar. Da bin ich sehr aktiv und ja, freue mich dann über eine DM oder einen Kommentar unter einem Post oder eine Kontaktanfrage, wer Interesse an einem Austausch hat. LinkedIn ist tatsächlich die beste Plattform aktuell.
Wunderbar. Dann für diejenigen unter euch, die jetzt irgendwie gerade am Autofahren sind, beim Joggen oder mit dem Hund irgendwo spazieren gehen. Ich packe das Ganze in die Shownotes. Das heißt, da findet ihr auch den Link zu dem LinkedIn-Profil von Philipp. Vernetzt euch gerne, tauscht euch gerne aus. Es war mir eine Freude, eine Ehre, Philipp, dass du heute hier bei mir warst. Dankeschön.
Vielen Dank an dich, Mike.
Willst du auch die Abkürzung nehmen? Dann ist mein Workshop in 2 Tagen zum Productized Service genau das Richtige für dich. Öffne einfach deine Podcast-App, scrolle in den Shownotes runter, klicke auf den Link und schicke mir eine Nachricht. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach auf Abonnieren in der Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde es mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.